Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Ann-Kathrin Jeske, guten Morgen. Die EU-Kommission will den russischen Impfstoff Sputnik V nicht gemeinsam bestellen. Stattdessen machen sich immer mehr Mitgliedstaaten und Regionen alleine auf den Weg, den Impfstoff zu kaufen. Über Gewalt gegen Flüchtlinge an den EU-Außengrenzen berichten wir immer wieder, seltener aber über sexuelle Gewalt. Wir sprechen gleich über einen besonders heftigen Fall von der kroatisch-bosnischen Grenze, eines Grenzschützers gegen eine Afghanin. Und wie geht es dem Vereinigten Königreich eigentlich mit dem Brexit? Wir fragen 100 Tage nach dem Austritt aus der Europäischen Union nach. Der russische Impfstoff Sputnik V ist in der EU noch nicht zugelassen. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA prüft ihn noch. Allerdings, wenn die EU will, dass er im Falle der Zulassung rasch verimpft werden kann, dann müsste sie jetzt die Vorverträge schließen, um sich die Liefermengen zu sichern. So war es ja beispielsweise bei Moderna und auch bei BioNTech/Pfizer. Bei Sputnik V wird es jetzt offenbar anders kommen. Die EU-Kommission soll bei einem Treffen der EU-Gesundheitsminister am Mittwochabend gesagt haben, dass es keine gemeinsame europäische Bestellung geben wird, bleibt also nur die nationale oder sogar die regionale Bestellung. In Deutschland kann sich das ja Gesundheitsminister Jens Spahn vorstellen. Solche Ankündigungen, die gibt es in vielen europäischen Mitgliedsländern und darüber will ich jetzt mit meinem Kollegen Benjamin Dirks sprechen. Herr Dirks, zunächst die Frage, warum wird es bei Sputnik V offenbar keine europäische Bestellung geben?
Ja, darauf hat EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton eine Antwort gegeben, der Impfstoffbeauftragte der EU-Kommission. Für ihn gäbe es bei den neuen Impfstoffen im Moment eine Frage, hat er in einem Blogbeitrag geschrieben. Können Sie dazu beitragen, dass die EU ihr Impfziel für diesen Sommer erreicht? Also rund 70% der erwachsenen Europäer zu impfen. Und Bretons Antwort im Fall Sputnik V lautet nein. Das liegt daran, wie Sie sagten, dass die Europäische Arzneimittelbehörde EMA den Impfstoff erst freigeben muss und ihn momentan noch überprüft. Und das kann dauern, denn dafür benötigt sie weitere Informationen aus Russland und muss auch dort Produktionsstätten besichtigen, was Russland gerade wieder verschoben hat. Und bis das alles erledigt ist, glaubt Breton, hat die EU von den bereits zugelassenen Impfstoffen schon so viele Dosen erhalten, dass auch ohne Sputnik V ausreichend geimpft werden kann.
Wie ist denn die russische Reaktion darauf ausgefallen?
Ja, also von russischer Seite wird generell ziemlich dünnhäutig reagiert, wenn Zweifel an Sputnik V aufkommen. Also jüngstes Beispiel, die Financial Times hatte berichtet, dass die EMA nicht nur die Daten prüft, sondern erstmal prüfen müsse, ob die russischen Studien überhaupt internationalen Standards entsprechen. Das wurde vom offiziellen Sputnik V Twitter-Account umgehend als Fake News gebrandmarkt. Gleichzeitig wird in russischen Medien aber auch die EU angegriffen. Da wurde eine Pressemitteilung des russischen Auslandsgeheimdienstes zitiert mit der Behauptung, dass EU-Bürokraten alles täten, um Sputnik V zu diskreditieren. Dafür wurde sogar der EMA-Chefin Emma Cook in den Mund gelegt, sie wolle den russischen Impfstoff verbieten. Also Sputnik V wird von einer ziemlich offensiven Medienkampagne begleitet mit dem Credo, dass es einer der besten Impfstoffe gegen Covid-19 sei, was wiederum in Russland nicht, also in Russland selbst nicht so wahnsinnig viel Widerhall zu finden scheint, weil dort bisher ein relativ geringer Anteil der Bevölkerung überhaupt geimpft wurde.
In Deutschland ist ja erst Bayerns Ministerpräsident Markus Söder vorgeprescht, was Sputnik V angeht. Und dann hat gestern der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gesagt, dass er sich bilaterale Gespräche vorstellen könne über Sputnik V. Wie sieht es denn in anderen EU-Mitgliedstaaten aus? Welche Pläne gibt es da?
Ja, da gibt es eine ganze Reihe an Ländern oder auch Regionen, die eigenständig Sputnik V einsetzen wollen. Mal mit und mal ohne Segen von Europas Arzneimittelbehörde. Also Madrid hat über den Kauf verhandelt. Die süditalienische Region Kampanien hat bestellt. Italien will insgesamt auch ohne EU-Koordination Sputnik V sichern. Österreich will 1 Million Impfdosen kaufen, die Slowakei ebenso. 200.000 hat sie sogar schon erhalten. Das hatte schon den Rücktritt von Premier Igor Matovic zur zufolge, der eigenmächtig geordert hatte und nun nur noch Finanzminister ist. Nun gibt es weiteren Streit darum, um diese Impfdosen, weil die slowakische Arzneimittelbehörde den Impfstoff gar nicht zugelassen hat nach der Prüfung. Der Grund, sie hat andere Inhaltsstoffe gefunden als in den bisher von der EMA oder auch dem Fachmagazin The Lancet untersuchten Proben. Und Russland fordert die Impfdosen zurück. Martovic ist nach Moskau gereist. Er will mit dem Chef des russischen Staatsfonds verhandeln, der Sputnik V vertreibt. Das führt auch zu Kritik. Also die slowakische Regierung steckt in der Krise. Und in Tschechien ist am Mittwoch zum dritten Mal seit Beginn der Pandemie der Gesundheitsminister ausgewechselt worden, weil er auf die EMA-Freigabe für Sputnik V warten wollte, was dem Ministerpräsidenten nicht in den Kram passte.
Also da sind schon teilweise ganz schön viele Minister gestolpert über Sputnik V. Und Sie haben es ja gesagt, die Datenlage zu Sputnik ist eher dünn und trotzdem setzen sich aber Regierungen zum Teil relativ vehement für Sputnik ein, unter anderem eben auch Tschechien, wie Sie das gesagt haben. Wie viel politischer Druck steckt denn dahinter?
Tja, also meistens geht's wohl tatsächlich einigen Politikern oder in vielen Fällen geht's wohl einigen Politikern um das politische Überleben. Zumindest ist augenscheinlich, dass häufig Wahlen anstehen, wo Politikerinnen und Politiker versuchen, mit Sputnik V das Impftempo zu erhöhen. Also Madrid hatte ich eben kurz erwähnt. Da geht es um Regionalwahlen, die im Mai stattfinden. In Tschechien, Sie haben es angesprochen, gibt es in einem halben Jahr Parlamentswahlen. In Ungarn, wo bereits mit Sputnik V geimpft wird, will Regierungschef Viktor Orban jetzt dringend die Wirtschaft wieder ankurbeln, bevor in einem Jahr er sich dann den Parlamentswahlen stellen muss.
Sie haben Ungarn angesprochen. Ungarn ist ja im Moment das einzige EU-Mitgliedsland, das mit Sputnik V schon impft. Wie läuft das denn da?
Ja, also es wird allemal schneller geimpft als anderswo. 29% der Bevölkerung haben zumindest eine Impfung erhalten. Im Vergleich, in Deutschland ist der Anteil jetzt knapp halb so groß. Der Vorsprung liegt aber nicht nur an Sputnik V, sondern auch am chinesischen Impfstoff Sinopharm, mit dem auch Orban sich hat medienwirksam impfen lassen. Davon hat Ungarn ungefähr doppelt so viel bestellt wie von Sputnik V. Die Impfquote nennt Orban jetzt einen Meilenstein und das ist auch Grund für ihn, die Corona-Restriktionen wieder zu lockern. Also Einzelhandel, Friseure und dergleichen haben wieder geöffnet. Aber auch, das muss man erwähnen, bei der Sterblichkeit liegt Ungarn vorn mit 25 Todesfällen pro 1 Million Menschen. Also hohes Impftempo, aber auch eine sehr riskante Strategie.
Benjamin Dirks, vielen Dank für diesen europäischen Überblick zum Kauf von Sputnik V. Völkerrechtsbruch ist an der EU-Außengrenze inzwischen leider an der Tagesordnung. Mehrere hundert illegale Pushbacks hat das UN-Flüchtlingshilfswerk allein seit Jahresbeginn in Griechenland gezählt. In Ungarn wurde der Umgang mit Flüchtlingen vor 2 Monaten sogar der europäischen Grenzschutzagentur Frontex zu heikel. Weil dort systematisch europäisches Recht gebrochen wird, ist Frontex deshalb jetzt nicht mehr in Ungarn aktiv. In dieser Woche ist von der kroatisch-bosnischen Grenze ein besonders drastischer Fall eines Pushbacks bekannt geworden, bei dem ein Polizist einer Afghanin sexuelle Gewalt angetan haben soll. Srdjan Govedarica, was ist da passiert?
Ja, Hintergrund ist eine Recherche der britischen Tageszeitung Guardian, die Einblick bekommen hat in Zeugenaussagen, die der Hilfsorganisation Danish Refugee Council vorliegen. Die Organisation ist in Bosnien und Herzegowina aktiv. Und es geht um eine Frau aus Afghanistan, die angegeben hat, Mitte Februar ohne gültige Papiere aus Bosnien und Herzegowina nach Kroatien gegangen zu sein mit einer Gruppe. Die Gruppe sei dann von Uniformierten, die Rede ist von Beamten, angehalten worden, teilweise mit vorgehaltener Waffe, steht da drin. Die Frau gibt dann an, von der Gruppe abgesondert worden zu sein und teilweise unter Schlägen mit Ohrfeigen und Ähnlichen gezwungen worden zu sein, sich auszuziehen, also praktisch bis auf die nackte Haut. Und sie gibt an, dass die Beamten sie dabei an intimen Stellen angefasst haben. Und die Rede ist auch davon, dass sie ein Messer an die Kehle gehalten bekommen hat. Und die Frau gibt dann an, dass sie und die Gruppe unter Schlägen dann zurück nach Bosnien und Herzegowina geschickt wurden.
Sie sind ja immer wieder als Reporter an der kroatisch-bosnischen Grenze selbst unterwegs. Kennen Sie denn solche Fälle von heftiger Gewalt bzw. auch von sexueller Gewalt?
Wir hören bereits seit fast 3 Jahren immer wieder die gleiche Geschichte von Flüchtlingen und Migranten, die in Bosnien und Herzegowina sind und versuchen, in die Europäische Union zu gelangen. Ich habe selbst mit Menschen gesprochen, unterschiedlichen Orten in Bosnien und Herzegowina, Menschen, die aus unterschiedlichen Ländern stammen. Man hört immer wieder praktisch ein Szenario: Wenn die Menschen ohne gültige Papiere nach Kroatien gehen und dort aufgegriffen werden, wird ihnen, wenn sie danach verlangen, Asyl verweigert. Dann müssen sie praktisch alle ihre Sachen abgeben, also Gepäck, teilweise Kleidung, Schuhe, Geld, Mobiltelefone, und werden dann über die grüne Grenze zurückgeschickt nach Bosnien und Herzegowina, also abseits etablierter Grenzübergänge. Und viele Menschen berichten, dass es dabei zu Gewalt kommt durch Uniformierte auf der anderen Seite. Also wir reden von Schlägen mit Schlagstöcken, von Tritten. Und so im letzten Jahr hören wir von teilweise sadistischen Praktiken. Man kann es nicht anders bezeichnen. Also Menschen, die sich zum Beispiel nackt ausziehen müssen und in kalten Flüssen stehen müssen. Wir haben einen Fall eines Afghanen, den wir schon länger begleiten, der im Oktober letzten Jahres berichtet hat, dass er und als Teil einer Gruppe gezwungen wurde, sich bis auf die Unterhose auszuziehen, und dann mussten sich die Männer übereinander legen, so quasi gestapelt wie Brennholz. Das ist eben kaum zu erklären mit einer Polizeitaktik, und man kann es im Prinzip als eine Art Schikane nur wahrnehmen.
Welche Reaktionen gibt es denn jetzt von Seiten Kroatiens, aber auch von der EU auf diesen aktuellen Fall?
Die kroatische Regierung, das kroatische Innenministerium weist diese Gewaltvorwürfe, die es jetzt schon ganz lange gibt, die auch teilweise ganz gut dokumentiert sind von Journalisten, aber auch von internationalen Organisationen, vehement zurück. Kroatien sagt, wir schützen die EU-Außengrenze und halten dabei alle Regeln ein. Im Gegenteil, das kroatische Innenministerium sagt, wir helfen Migranten, wenn sie in Not geraten. Und zu diesem speziellen Fall hieß es vom kroatischen Innenministerium, dass man entsetzt sei, dass sowas überhaupt kroatischen Polizisten vorgeworfen wird und dass eine schnelle Überprüfung gegeben hat, dass es an diesem Tag, wie es hieß, keinerlei Amtshandlungen gegen weibliche illegale Migranten gegeben hätte, dass aber noch eine größere Untersuchung ansteht. Und auch die EU-Kommission hat sich zu diesem Fall geäußert und hat gesagt, dass es sehr ernste Vorwürfe sind, die man dringend untersuchen müsste.
Letzte Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Die EU-Innenkommissarin Ylva Johansson mahnt ja solche Fälle immer wieder an. Welche Konsequenzen könnten denn jetzt folgen?
Ja, das ist etwas, was tatsächlich jetzt in den letzten vielleicht 6 Monaten passiert ist, dass wir tatsächlich auch von der EU-Kommission Kritik in Richtung Kroatien hören und die Aufforderung, das aufzuklären. Die Rede ist auch davon, dass es möglicherweise zu einer Monitoring-Mission kommen könnte, also zu unabhängigen Beobachtern, die schauen, ob Menschenrechte an der Grenze eingehalten werden. Das ist bislang nach unserem Wissen aber noch nicht passiert.
Sir John Govedarica, vielen Dank für diese Einschätzung zur Gewalt an den europäischen Außengrenzen. So schlimm die Corona-Pandemie das Vereinigte Königreich getroffen hat, Premier Boris Johnson konnte bislang eher davon profitieren. Mit dem Impfen läuft es im Vereinigten Königreich bekanntlich gut, und den Wirtschaftseinbruch, den kann Johnson auf die Pandemie schieben. Protest regt sich jetzt aber in Nordirland an der Zollgrenze, die es laut Johnson nie hätte geben dürfen, auf die er sich in den Brexit-Verhandlungen aber einließ. Hunderte nationalistische Jugendliche randalierten auch in dieser Nacht wieder gewaltsam, den Sicherheitsbehörden zufolge, vor allem aus dem protestantisch-unionistischen Lager. Christine Heuer berichtet.
Ja! Ein junger Mann, ein Molotow-Cocktail, ein Polizeiauto in Flammen. Seit einer Woche eskaliert die Gewalt in Nordirland. Zuletzt entführten Jugendliche einen Bus und steckten ihn in Brand. Der Fahrer kam mit dem Schrecken davon. Es hätte auch anders ausgehen können. Nun also Krisensitzungen von Parlament und Regierung in Belfast. Aus London reist eilig der Nordirlandminister an. Alle, wirklich alle, rufen zur Ruhe auf und zum Dialog. Gewalt, sagt auch Nordirlands Regierungschefin Arlene Foster von der DUP, sei kein Mittel, um Konflikte zu lösen.
No brick, no bottle, no petrol bomb thrown has achieved or can ever achieve anything but destruction.
Dieselbe Arlene Foster allerdings hat zuvor nicht mit Schuldzuweisungen an Sinn Féin gespart. 2000 Anhänger der nationalistischen Partei hatten letzten Sommer einen früheren IRA-Anführer zu Grabe getragen. Im Lockdown war das eigentlich verboten. Kurz vor Ostern erklärte die Staatsanwaltschaft, sie werde die Sache nicht weiter verfolgen. Die Pro-Briten sind wütend. Sinn Féin, sagt Arlene Foster, habe die Gewalt mit zu verantworten. Die DUP kontert Sinn Féin, heize die Stimmung mit ihrer ständigen Kritik am Nordirland-Protokoll weiter an. Der Brexit, die Grenze zwischen Nordirland und dem Rest des Königreichs in der Irischen See, Lieferausfälle wegen der aufwendigen neuen Kontrollen. Seit Jahresanfang treibt all das die Nordiren um und viele in eine gewalttätige Rebellion.
This needs to stop before somebody is killed or very seriously injured.
Das muss aufhören, bevor jemand getötet oder sehr schwer verletzt wird, mahnt Irlands Außenminister Simon Coveney. Solche Szenen haben wir in Nordirland sehr lange nicht gesehen. Das sind Szenen, von denen viele glaubten, sie gehörten der Geschichte an. Doch die Geschichte hat Narben hinterlassen, die der Brexit gerade wieder aufreißt in Nordirland. Es ist die schwerste, aber bei weitem nicht die einzige Folge, 100 Tage nach dem EU-Austritt. In Schottland ist der Wunsch nach einem zweiten Unabhängigkeitsreferendum deutlich gewachsen. Die schottischen Nationalisten werben für die Rückkehr in die EU und könnten bei der Parlamentswahl Anfang Mai die absolute Mehrheit holen. Dann werden auch viele schottische Fischer für sie stimmen. Die meisten von ihnen waren enthusiastisch für den Abschied aus der Europäischen Union, weil Boris Johnson ihnen versprochen hatte, dass sie dann die Hoheit über die eigenen Gewässer zurückbekommen. Aber als er kam, vermasselte der Brexit den Fischern das Geschäft mit dem Kontinent. Die neuen Kontrollen und Formalitäten schlucken zu viel Zeit für ihre verderbliche Ware. Viele Unternehmen stehen vor dem Aus. Jamie McMillan von Loch Fyne Langoustines fühlt sich betrogen von London.
I'm dismayed, I'm angry. My blood is boiling.
Ich bin entsetzt und wütend. Mein Blut kocht. Ich kann keine Ware in den EU-Markt liefern wegen des vielen Papierkrams. Es ist eine Schande, was wir durchmachen müssen.
It's an absolute disgrace, what we've had to go through.
Jamie wurde sogar in den wichtigen Sonntagstalkshows zitiert. Er glaube nicht, sagte Außenminister Dominic Raab, damit konfrontiert, dass der Austrittsvertrag schuld sei am Elend der Fischer.
Well, I'm not convinced that that's a result of the agreement. The agreement will create huge sustainable opportunities.
Der Vertrag eröffnet große dauerhafte Möglichkeiten. Natürlich gibt es Kinderkrankheiten. Wir konzentrieren uns darauf, allen Branchen, auch der Fischerei, dabei zu helfen, sie zu beseitigen. Das war im Januar. Inzwischen spricht nicht einmal mehr die Regierung von Kinderkrankheiten. In den ersten Wochen nach dem Brexit exportierten britische Unternehmen 40% weniger Waren in die EU. Ganz so schlimm ist es jetzt nicht mehr, aber es bleibt schwierig. Vor allem kleine und mittlere Unternehmen kämpfen ums Überleben. Andrew Morris ist Geschäftsführer bei Horizon in Cambridgeshire. Seine Firma stellt Werbeplakate her, auch für den europäischen Markt. Doch die neuen Vorschriften machen dieses Geschäft viel teurer. Horizon hat wichtige Kunden auf dem Kontinent verloren und geht nun selbst dorthin. Andrew Morris hat Teile der Produktion in die Niederlande verlegt. Abwandern in die EU, wenigstens zum Teil, das machen gerade viele englische Unternehmen, um die neuen Handelsschranken zu umgehen. Den Fischern in Schottland ist dieser Weg versperrt. Ihnen bleibt nichts anderes übrig, als an Downing Street zu appellieren, die Dinge in Ordnung zu bringen, so laut und nachdrücklich wie möglich.
Prime Minister, we are fighting for survival here. Get it sorted and get it sorted now.
Christine Heuer berichtete 100 Tage nach dem Brexit über die wirtschaftliche Lage und die Ausschreitungen in Nordirland. Damit geht die Sendung Europa heute zu Ende. In Tag für Tag mit meinem Kollegen Benedikt Schulz geht es gleich um Gefängnisseelsorge in der Pandemie. Ich bin Ann-Kathrin Jeske, bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.